Also willkommen im Nahen Westen. Ich werde mein Möglichstes tun, Sie nicht zu deprimieren. Es besteht eigentlich auch kein Anlass, wenn man von Irland spricht im Moment, niedergeschlagen zu sein. Das Wetter ist schon erwähnt worden. Sie können sich nicht vorstellen, wie singulär dieses Wetter hier ist. Wir hatten tatsächlich, der Taxifahrer hatte ausnahmsweise recht, einen außerordentlich langen und für irische Verhältnisse kalten Winter, was dazu führt, und das werden Sie morgen Abend in Rosemount selbst sehen können, dass, und ich habe das noch nie auch nur annähernd erlebt, im Moment endet die Blüte vom Schwarzdorn und von den wilden Kirschen. Und gleichzeitig beginnt die Blüte der Kastanien und der Äpfel. Die Äpfel sind die einzigen, die rechtzeitig sind, wie sie immer sind. Alle anderen sind völlig aus dem Häuschen. Und jetzt haben wir diese quasi wie ein Teleskop. Alles blüht gleichzeitig. Und das war natürlich so für die Runde angelegt, dass der Garten besonders schön aussieht. Als ich im Sommer 1984, Ronald Reagan hatte kurz zuvor die angebliche Heimat seiner Vorväter in Ballyporeen, County Tipperary, besucht und vor den Filialen der größten Supermarktkette Don Stores streikten die Kassenfrauen gegen Apartheid in Südafrika. Als ich also im Sommer 1984 mit Sack und Pack, einschließlich einer höchst illegalen Passionsblume, die ich Ihnen auch gerne morgen Abend zeigen kann, es gibt sie noch, nach Irland einwanderte, war das, wie man hierzulande sagt, neither popular nor profitable. Ich schwamm gewissermaßen gegen den Strom, denn richtige Iren wanderten damals aus und nicht ein. Der Galgenhumor forderte damals den Letzten auf, das Licht zu löschen. Akademiker stellten Theorien auf, wonach das kleine Irland angesichts seiner peripheren Lage auf ewig zu Billiglöhnen und geringer Wertschöpfung verdammt sei. Den Regeln der Physik folgend werde sich Europas Wirtschaft im Dreieck Frankfurt-Lyon-Mailand konzentrieren. Es kam bekanntlich anders. Als ich vor 34 Jahren hier ankam, war der irische Staat gerade mal so alt, wie ich es heute bin. Für einen westeuropäischen Staat war das jung. Verhütungsmittel waren damals rezeptpflichtig und an den Besitz eines Trauscheins gebunden. Die zivile Ehescheidung war verboten, Homosexualität kriminell. Im Jahr zuvor hatten Irlands Stimmbürgerinnen in ihrer Weisheit einen neuen Paragraphen in ihrer Verfassung verankert, der das Leben der schwangeren Frau und jenes des ungeborenen Kindes für gleichwertig erklärte. Diese verlogene Ambivalenz hat uns seither intensiv beschäftigt und gequält. In knapp 3 Wochen ergibt sich die Gelegenheit, diesen dämlichen Paragraphen wieder aus der Verfassung zu entfernen. Abermals an der Urne. Verstehen Sie mich?
Sehr gut.
Als ich mich damals für Irland entschied, hatte ich noch nie einen Fuß gesetzt auf diese grüne Insel. In meiner unbeschreiblichen Unwissenheit erhoffte ich mir Andersartigkeit. Und die fand ich wahrlich überall. Ich erinnere mich an ein Gespräch, es war, glaube ich, anlässlich eines kleinen Empfangs nach einer Buchvernissage mit dem Schriftsteller Colm Tobin und Paul Gillespie, dem damaligen Auslandschef der Irish Times. Beide Männer sind Vollblut-Europäer mit einem weiten Horizont. Es ging wieder einmal um die Wünschbarkeit eines türkischen EU-Beitritts. Die beiden waren sich zu meiner Überraschung einig. Wer der Türkei, sagten sie, eine europäische Identität abspreche, hätte sich 1973 vehement gegen den irischen Beitritt zur damaligen EG wehren müssen. Irland sei damals G gewiss weniger europäisch gewesen als die Türkei heute. Heute bezieht sich auf vor 30 Jahren zurück. Jetzt habe ich mir das seither oft überlegt und will den Vergleich nicht überstrapazieren. Aber Irland ist vielleicht, mit Ausnahme Griechenlands, die einzige waschechte Kolonie, ehemalige Kolonie innerhalb der EU. Das prägt Mentalitäten. Doch die historischen Abweichungen reichen tiefer. Dabei scheint es mir bedeutsamer, darauf hinzuweisen, was in Irland nicht geschehen ist, als darauf, was sich tatsächlich zutrug. Mindestens vier, meiner Meinung nach, für das Selbstverständnis Europas prägende Entwicklungen fanden nämlich in Irland überhaupt nicht statt. Erstens, die Römer kamen nie bis Irland. Ja, es gibt vereinzelte archäologische Spuren, aber Irland blieb stets außerhalb der römischen Machtsphäre. Deshalb wohl verlief die Christianisierung Irlands anders. Deshalb wohl entwickelte sich die frühe irische Kirche auf einer gelehrsamen, monastischen Grundlage. Diese Weltsicht wurde dann in missionarischer Absicht nach Europa zurückgebracht. Wir werden das am Donnerstag mit dem Book of Kells im Trinity College anschaulich illustrieren können. Eine meiner zugegebenermaßen etwas groben Lieblingstheorien lautet so: Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches und im Chaos der Völkerwanderung war es die Peripherie Europas, die den Geist der Antike bewahrte, weiterentwickelte und dann in neuer Form zurückbrachte. Irland trug gewiss sein Teil dazu bei, das byzantinische Ostrom selbstverständlich und schließlich die Araber. In diesem Sinn ist Irland, vielleicht gerade weil die Römer nie kamen, europäischer als der Kern des Kontinents. Zweitens, die Reformation fand in Irland nicht statt. Damit will ich sagen, es gab diese geistesgeschichtliche Revolution, die auch wirtschaftliche und politische Dimensionen hat, in Irland nicht. Umso pikanter scheint es deshalb, dass diese Insel mehr als jeder andere Teil Europas unter den langfristigen Konsequenzen der Glaubensspaltung zu kämpfen hat. Aber die Protestanten auf dieser Insel sind nicht hier konvertiert. Sie kamen als protestantische Wehrbauern und Siedler, als koloniale Vorposten Englands und Schottlands. Drittens, die Aufklärung fand in Irland nicht statt. Ja, gewiss, Oliver Goldsmith lehrte im Trinity College in Dublin. Aber auch hier, die Aufklärung als Suche nach einem neuartigen Menschenbild und daher Selbstverständnis hinterließ im damals kolonisierten Irland keine Spuren. Und schließlich viertens, im heutigen Irland, also in den 26 Grafschaften, die heute die Republik Irland bilden, fand auch keine Industrialisierung statt. Der Nordosten, also Teile des heutigen Nordirland, war anders. Hier entstand ein integraler Teil der britischen industrialisierten Wirtschaft. Belfast war ein Eckpunkt im Dreieck Liverpool-Belfast-Glasgow. Aber der Rest der Insel wurde von den Briten, den Engländern, bewusst daran gehindert, massenhaft exportfähige Güter herzustellen, denn das ländliche Irland sollte die neue englische Industriearbeiterschaft füttern. England importiert seit über 200 Jahren Nahrungsmittel, mit Vorliebe billige. Diese Neigung wird sich nach dem 45-jährigen Intermezzo der britischen EU-Mitgliedschaft erneut manifestieren, wenn der Brexit vollzogen ist. Die gezielte Unterdrückung des in Irland geschaffenen Mehrwerts erstreckte sich selbst auf die Nahrungsmittelproduktion. Als ich nach Irland kam, wurden noch viele Rinder on the hoof exportiert. Das heißt, sie marschierten aus eigener Kraft auf die rostigen Kähne, die sie in die Schlachthöfe von Liverpool und Glasgow brachten. Die irische Wertschöpfung blieb daher gering. Keine Römer, keine Reformation, keine Aufklärung, keine Industrialisierung. Kein Wunder also, ist Irland anders. Ein irischer Wirtschaftsgeograf erklärte mir einmal, welche Spuren diese Absenzen verbunden mit den kolonialen Spuren in der irischen Mentalität hinterlassen hätten. Außerhalb des heutigen Nordirland waren die Pachtzinsen für Bauern flexibel. Das heißt, Erfolg wurde mit höheren Pachtbeiträgen bestraft. Mit Fleiß kam man also auf keinen grünen Zweig. Die Logik dieser ausbeuterischen Situation förderte ein spekulatives Verhalten. Gewinn war leichter im Handel zu erzielen als in der Produktion. Wer seine Kälber mit Gewinn verkaufen konnte, entkam der Pachtkeule. Diese spekulative Mentalität lässt sich bis heute, so glaube ich, im ungesunden Verhältnis der Iren zu Immobilienbesitz erkennen. Wer ein paar Batzen gespart hat, kauft sich zusätzliche Immobilien auf Pump. Die Fragilität dieses Systems wurde ab 2008 augenfällig, als die in den Jahren zuvor aufgebaute Blase platzte. Meine letzte historische Anmerkung betrifft die katholische Kirche. Die Ecclesia Triumphans des Kulturkampfes teilte bekanntlich zahlreiche Wertvorstellungen mit dem viktorianischen England. Im von der großen Hungersnot erschütterten Irland setzte diese Kirche, oftmals Hand in Hand mit der britischen Kolonialverwaltung, einen strengen Sittenkodex durch. Das Heiratsalter stieg massiv an, die Ledigen wurden durch ein unbarmherziges Regelkorsett abgeschreckt, sich fortzupflanzen. Nach der Osterrebellion von 1916, dem irischen Unabhängigkeitskrieg von 1919 bis 1921 und dem anschließenden Bürgerkrieg blieb die Kirche als einzige moralisch intakte Autorität zurück. In den 1920er Jahren pflegte das neu an die Macht gelangte irische Bürgertum noch eine gewisse Liberalität, doch nach dem friedlichen Machtwechsel zwischen den Bürgerkriegsparteien im Jahre 1932, als die im Bürgerkrieg unterlegene Partei in der Form von Fianna Fáil an die Macht kam, änderte sich das rasch. Der neue Taoiseach, Premierminister Éamon de Valera, eine gaullistische Figur, habe ich immer gedacht, kettete sich an die Kirche. Die reaktionären Ansichten des damals nahezu allmächtigen Erzbischofs von Dublin, John Charles McQuaid, wurden zur Staatsdoktrin. Das ging so weit, dass de Valera die Entwürfe für die Verfassung von 1937 zuerst dem Erzbischof, dann dem Vatikan und erst zum Schluss dem eigenen Parlament vorlegte. Zugegebenermaßen, 1937 war wohl der denkbar ungünstigste Zeitpunkt in den letzten 250 Jahren für eine liberale Verfassung. Aber die Kirche hatte, vergleichbar vielleicht mit ihrem opportunistischen Verhalten in Polen nach 1989, rücksichtslos das existierende Vakuum ausgenutzt, um dem jungen Land ihre klerikal und autoritär geprägten Werte aufzuzwingen. Das ist der Hintergrund des Missbrauchs und der Ausgrenzung alles Andersartigen in den folgenden Jahrzehnten. Kirche und Staat operierten nahtlos gemeinsam. Wer arm war oder verwaist oder behindert oder vielleicht auch nur aufmüpfig und lebensfreudig, wurde in der Regel irgendwie eingesperrt. In den Industrial Schools, Arbeitsheimen, in Waisenhäusern, in psychiatrischen Anstalten, in Heimen für ledige Mütter, in den Wäschereien der Magdalenerinnen. Im spätmittelalterlichen Basel hieß das Kloster Maria Magdalena an den Steinen im Volksmund Reuerinnen, bestimmt für gefallene Mädchen. Im Irland des 20. Jahrhunderts erhielten diese Frauen nicht einmal ein eigenes Kloster. Sie wuschen die Wäsche für anständige Nonnen, die ihrerseits saftige Profite machten, indem sie die Wäsche von Dubliner Hotels übernahmen. Als ich 1984 hier eintraf, feierte diese Ecclesia Triumphans ihre letzten Siege. Dogmatisch wurden die irischen Stimmbürger 1986 von der Kanzel aus aufgerufen, die zivile Ehescheidung weiterhin zu verbieten. Zwei Drittel folgten dem Diktat. Erst 9 Jahre später, 1995, wurde dieses Verbot aufgehoben, wenn auch nur mit einer hauchdünnen Mehrheit. Und ich kann mich damals noch an Witze erinnern, dass wir, also die eher liberal gestimmten Bewohner dieser Insel, scherzten, wenn es im Mittelland, in Amerika würde man sagen, im Flyover Country, nicht scheußliches Wetter gewesen wäre an dem Tag und geregnet hätte, dann wäre die Stimmbeteiligung dort vielleicht etwas höher gewesen und das Ganze wäre nochmal bachab gegangen. Doch die Mitte der 90er Jahre, da war die Zeit reif, die Fundamente, auf die sich der kirchliche Machtanspruch gegründet hatte, zerfielen rasch und unwiderruflich zu Staub. Dabei ging es nicht allein um Missbrauch, sondern auch um den menschenverachtenden Zynismus der kirchlichen Hierarchie, die Kinderschänder einfach von Ort zu Ort versetzte, sobald Beschwerden laut wurden. Die offiziellen Untersuchungen der frühen 2000er Jahre in dieses Komplott zwischen Kirche und Staat entfalteten traumatische Wirkungen auf die irische Gesellschaft. Was vor kurzem noch als solide Richtschnur gegolten hatte, erwies sich als fadenscheinig und dubios. Gleichzeitige Enthüllungen über korrupte Politiker verbesserten das irische Selbstbild nicht. Ich persönlich glaube nicht, dass die Iren und Irinnen notwendigerweise weniger gläubig geworden sind im Verlauf dieses schmerzhaften Prozesses. Aber sie sind vielleicht ein ganz klein wenig protestantischer geworden. Das individuelle Gewissen wiegt heutzutage weit schwerer als das Edikt von der Kanzel. Oder anders gesagt, die irische Bevölkerung hat auf das Outsourcing ihrer Ethik verzichtet. Nur so ist das spektakuläre Referendum von 2015 zu verstehen, als eine deutliche Mehrheit die Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Irland in der Verfassung verankerte. Weltweit war Irland der erste Nationalstaat, der diesen Schritt plebiszitär ergriff. Etwas anderes kommt hinzu. Vielleicht ist es, weil die Reformation und die Aufklärung übersprungen wurden, vielleicht auch nicht. Aber Irland erfasst und versteht komplexe gesellschaftliche Herausforderungen mit Vorliebe anhand von konkreten Beispielen aus Fleisch und Blut. Abstrakte philosophische Erwägungen sind dagegen eher seltener. Im Verlauf dieses schwulen Referendums erzählte sich die irische Gesellschaft gegenseitig Geschichten. Sie macht dies übrigens fast immer. Und man hörte sich zu. Die Mehrheit hörte, dass dieses Anliegen für die Schwulen und Lesben einfach von zentraler Wichtigkeit war. Deshalb das Ergebnis. Ähnliches ist in den letzten 2 Jahren in der Abtreibungsfrage geschehen. Hören Sie sich die Liste an. 1983, 1992, 2002 fanden Volksabstimmungen zum Schwangerschaftsabbruch statt. Immer ging es um noch strengere Verbote. Und immer wieder erschütterten Härtefälle die absoluten Gewissheiten. Doch erst jetzt ist die Zeit reif, den Geschichten zuzuhören. Ein Bürgerforum und ein Parlamentsausschuss bereiteten die Wende sorgfältig vor. In ihren Anhörungen ging es erstmals nicht mehr ausschließlich um gynäkologische oder theologische Spitzfindigkeiten. Kein anderes Land auf der Welt weiß so viel über ektopische Schwangerschaften wie Irland. Nein, diesmal ging es um das Wohlbefinden werdender Mütter. Wie soll oder kann eine Frau eine Vergewaltigung rechtzeitig nachweisen? Wie verhalten sich Irinnen, die ihre Abtreibungspillen im Internet bestellen, wenn Probleme auftreten? Schließlich haben sie sich strafbar gemacht. Diese Anerkennung unbequemer Tatsachen bewog beide Gremien schließlich, die Entfernung des ursprünglichen Verfassungsparagrafen zu empfehlen und die Kompetenz für die Regelung der Abtreibungspraxis dem Gesetzgeber zu übertragen. Sollte das Referendum am 25. Mai gebilligt werden, wird das Parlament eine beschränkte Fristenlösung erlassen. Bis zu 12 Wochen bedarf es keiner Begründung. Auch bei diesem letzten Tabu, und da sind die Iren ja schließlich nicht allein, zeigt sich. Irland erzählt sich gegenseitig Geschichten und hört zu. Die Gesellschaft wird dadurch ehrlicher oder weniger verlogen. Sie wird ganz gewiss menschlicher und weniger dogmatisch. Es lässt sich natürlich nie schlüssig beweisen. Aber ich bin überzeugt, dass die schrittweise Liberalisierung der irischen Gesellschaft von wirtschaftlichen und demografischen Faktoren begründet wurde. Die Grundsteine für den wirtschaftlichen Aufschwung, der alsbald als der keltische Tiger in die Folklore überging, wurde in den späten 1980er Jahren gelegt. Der Staat wurde etwas schlanker, die Industrieförderung konzentrierte sich auf höherwertige Branchen. Im Nachhinein darf die Ankunft des Chip-Herstellers Intel 1989 als Wendepunkt verstanden werden. Doch der Wachstumssprung begann erst Mitte der 90er Jahre. Er dauerte bis 2007 an. Doch dieser Paradigmenwechsel zerfiel in zwei Phasen. Die erste, von etwa 1994 bis 2001, war durch hohe Investitionen, hohe Produktivitätsgewinne und hohe Exportüberschüsse gekennzeichnet. Mit anderen Worten, Irland schuf in diesen Jahren Mehrwert und Wohlstand. Die zweite Phase, nach der Dotcom-Bubble, dauerte von 2002 bis 2007. Das Wachstum verlangsamte sich zwar etwas, blieb aber immer noch hoch. Doch es stützte sich nun einseitig auf den Bausektor und Konsum. Beides wurde übermäßig mit Krediten finanziert, weil die Zugehörigkeit zum Euro den Iren historisch beispiellos tiefe Zinssätze beschert hatte, die dort durch den Konjunkturverlauf nicht zu rechtfertigen waren. Etwas vereinfacht ausgedrückt, verfraßen die Iren in der zweiten Phase den Mehrwert, den sie in der ersten Phase geschaffen hatten. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts vervierfachten sich die Häuserpreise, das Kindergeld stieg um 330%, die Arbeitslosenunterstützung um 130%. Es lohnt sich wohl, darauf hinzuweisen, dass die irische Krise zwar hausgemacht war, aber nichts mit fiskalischem Leichtsinn des Staates zu tun hatte. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass der irische Staat in den guten Zeiten Schulden gemacht hätte. Das war nicht der Fall. 2007 betrug die gesamte Staatsschuld bloß 25% des Bruttoinlandprodukts und das ohne Berücksichtigung eines fetten staatlichen Sparschweins der Pensionsreserve, die noch einmal gut 10% des Bruttoinlandprodukts ausmachte. Aber es waren fahrlässig strukturelle Ungleichgewichte geschaffen worden. Der Immobilienboom bescherte dem Staat derart reichliche Erträge aus Transaktionssteuern, dass die Steuerbasis gefährlich schrumpfte. Mit anderen Worten, die Einnahmenseite war einseitig davon abhängig, dass die Iren fortfuhren, sich gegenseitig Land und Immobilien zu immer haarsträubenderen Preisen zu verkaufen. Sobald die Blase platzte, geschahen gleich mehrere katastrophale Dinge gleichzeitig. Der Staat hatte plötzlich ein riesiges Loch in der Kasse, weil die Einnahmen kollabierten, während die Ausgaben aufgrund der steigenden Arbeitslosigkeit und des höheren Schuldendienstes stiegen. Die Bezüge zum Bruttoinlandprodukt, also zur gesamten Wirtschaftsleistung eines Landes, sind oft irreführend, wenn die Ausschläge so groß sind. Manchmal ist es gut, die absoluten Zahlen anzuschauen, um das Ausmaß des Problems zu illustrieren. 2006 nahm der irische Staat rund 48 Milliarden Euro ein und gab davon 46 wieder aus. Vier Jahre später, 2010, nahm der Staat nur noch 37 Milliarden ein, während die Ausgaben auf 55 hochgeschnellt waren. Aus einem Überschuss von 2 Milliarden war in kürzester Zeit ein Defizit von 18 geworden. Oder anders gesagt, die Einnahmen deckten bloß noch 2/3 der Ausgaben. Es ist anzunehmen, dass der irische Fiskus die Korrektur dieser Kalamität aus eigener Kraft hätte bewerkstelligen können. Doch die Implosion des Immobilienmarktes zerstörte auch das irische Bankenwesen. Von den einst 6 einheimischen Banken und Bausparkassen steht nur noch eine einzige, Bank of Ireland, auf eigenen Füßen Und auch das nur dank kreativer Buchhaltung, denn der Staat hat rund 4,5 Milliarden Euro eingeschossen, beschied sich aber mit einem Aktienanteil von nur 15%. Die restlichen Institute sind entweder abgewickelt oder verstaatlicht oder zwangsfusioniert worden. Die irischen Banken hatten sich dank der Zugehörigkeit zum Euro billig und scheinbar grenzenlos bei europäischen Finanzhäusern verschulden können, um den Kredithunger von irischen Bauspekulanten und Häuschenbesitzern zu stillen. Allein zwischen 2003 und 2007 versechsfachte sich die Netto-Auslandverschuldung der irischen Banken. Dieses Geld wurde dann unter Vernachlässigung sämtlicher Sorgfaltspflichten ausgeliehen. Bisweilen eilten die Geschäfte so sehr, dass nicht einmal die nötige Sicherung rechtsgültig verschriftlicht wurde. Als die Blase platzte, ertrank Irland in überschüssigen Wohnsiedlungen, Einkaufszentren, Apartmentblocks, Bürotürmen, Hotels und dergleichen. Die Preise sind zeitweise zwischen 45 und 60% eingebrochen. Gewisse Äcker im irischen Mittelland, die in der Hoffnung auf Pendler mit einem zweistündigen Anfahrtsweg nach Dublin zu Fantasiepreisen erworben worden waren, verloren über Nacht 99% ihres Buchwerts. Wie wir heute wissen, hat der irische Staat katastrophal falsch auf die Notlage der Banken reagiert. Ende September 2008, unmittelbar nach dem Konkurs von Lehman Brothers, als der Interbankenmarkt weltweit erstarrt war, garantierte der irische Staat sämtliche Verbindlichkeiten der einheimischen Banken, mit Ausnahme des Aktienkapitals. Der irische Finanzminister, der inzwischen leider verstorbene Brian Lenehan, verkündete bei dieser Gelegenheit denkwürdig, es könnte sich um die billigste Bankenrettung aller Zeiten handeln. Anfänglich ging alles gut. Ja, die britischen Filialen irischer Banken meldeten sogar rege Zuwächse an Depositen aufgrund dieser Garantie. Doch die irischen Banken hatten in jener schicksalsträchtigen Nacht die Politiker belogen. Sie hatten nicht, wie sie behaupteten, Liquiditätsprobleme, sondern Solvenzprobleme. Ich glaube nach wie vor, dass die beiden schlimmsten Institute, Anglo-Irish Bank und Irish Nationwide, hätten Konkurs gehen sollen. Bei beiden waren kriminelle Machenschaften mit im Spiel. Da erst aber mal alle gerettet wurden, ist die Übung seither für den Steuerzahler unermesslich teuer geworden. Brutto haben die irischen Banken 63 Milliarden Euro vom Staat geschluckt. Es gibt kein vergleichbares Beispiel in der neueren Geschichte, wenn man diesen Betrag mit dem Bruttoinlandprodukt vergleicht. Zur Veranschaulichung, die Schweiz hätte über 220 Milliarden Franken in die UBS pumpen müssen, um vergleichbar geschädigt zu werden. Die Aktionäre irischer Banken verloren bei der ganzen Übung etwa 60 Milliarden Euro, nachrangige Gläubiger aber nur 15 Milliarden. Der Markt wurde in perverser Weise außer Kraft gesetzt, die Kosten für Risiken falsch verteilt. Das Ausmaß der Bankenkrise kostete die Republik ihre Souveränität. Ende November, Anfang Dezember 2010 wurde Irland unter die internationale Kuratel der Troika gestellt. Die ansonsten nüchterne Irish Times fragte in einem Leitartikel rhetorisch, was wohl die Rebellen von 1916 dazu gesagt hätten. Die fremden Geldgeber steuerten 67,5 Milliarden Euro bei. Irland selbst löste seine Barreserven und den Löwenanteil seiner Pensionsreserve auf und trug 17,5 Milliarden bei. Das Sanierungsprogramm lief Ende 2013 erfolgreich aus. Es versteht sich von selbst, dass die irische Volkswirtschaft von all diesen Entwicklungen schwerstens in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die Wirtschaftsleistung brach um rund 18% ein. Allein der Bausektor verlor 230.000 Arbeitsplätze. Das entspricht 11% aller Arbeitsplätze des Jahres 2007. Die privaten Bruttoinvestitionen, das ist oft stark vom Bau geprägt, schrumpften um 71%. Die irischen Exporte, die, das mag Sie verblüffen, nominal größer sind als das Bruttoinlandprodukt, verhinderten das Schlimmste, indem sie relativ stabil blieben. Etwas plakativ könnte man sagen, dass Botox und Viagra den völligen Kollaps verhindert haben. Die werden hier in Irland hergestellt für den europäischen Markt. Inzwischen boomt Irland wieder. Letztes Jahr lag das offizielle Wachstum bei nahezu 8%. Dieses und nächstes Jahr wird es auf 5 geschätzt. Doch die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Der riesige multinationale Sektor, der für rund 80% der Exporte verantwortlich ist, verzerrt alles. 2015 wurde das Wirtschaftswachstum nachträglich auf 25% in einem Jahr korrigiert, weil die digitalen Firmen ihr geistiges Eigentum nach Irland verlagert hatten und Flugzeug-Leasing-Firmen kräftig zugekauft hatten. Aber das alles bringt nicht mehr Marmelade auf irische Butterbrote und muss daher kritisch behandelt werden. Aber es bleibt dabei, der realen Wirtschaft geht es gut. Die Beschäftigung erreicht dieser Tage den Höchststand von 2007 wieder. Die Arbeitslosigkeit ist unter 6% gesunken. Trotz der Bevormundung durch die EU und die zeitweilig dogmatische Politik der Europäischen Zentralbank während der Krise haben sich die Iren nicht von der EU abgewandt. Im Gegenteil, wie der bereits schon erwähnte Schriftsteller Colm Tobin einmal feststellte, er wolle mehr Kompetenzen für Brüssel, weil er den irischen Politikern nicht über den Weg traue. 2012, als die wirtschaftliche Erholung erst eine Hoffnung darstellte, stimmten 60% der Stimmbürger für den europäischen Fiskalpakt. Einmal mehr lieferte Irland die einzige plebiszitäre Ratifikation. Ja, natürlich, ein Element der Nötigung war vorhanden, da Irland damals am Tropf der europäischen Geldgeber hing. Aber auf eine Trotzreaktion haben die Iren verzichtet. Irlands Verhältnis zur EU und ihren Vorgängerinnen unterscheidet sich wohl von anderen Ländern. Die Zugehörigkeit zu einem größeren europäischen Ganzen erlaubte der Gesellschaft, sich von ihrer Obsession mit England, und ich sage bewusst England, zu lösen. Wirtschaftlich gewiss, aber vor allem im Denken. Das kleine Irland saß plötzlich gleichberechtigt am Brüsseler Tisch. Die Exportabhängigkeit von der britischen Nachbarin ist in den letzten 45 Jahren von rund 65 auf 14% gesunken. Die Neigung, britische Normen und Verhaltensweisen als alleinige Richtschnur zu behandeln und instinktiv das Gegenteil zu tun, ist weitgehend verschwunden, dank der EU. Ich erinnere mich an eine Anekdote aus meinen ersten Monaten hier im Parlament, als ein irischer Abgeordneter allen Ernstes behauptete, Irland sei speziell, weil es eine geschriebene Verfassung habe. Der Rest der Welt weiß, dass die Briten etwas abartig sind, weil sie keine haben. 1987 entschied der irische Supreme Court, es bedürfe einer Volksabstimmung, um den europäischen Binnenmarkt zu ratifizieren. Seither haben irische Regierungen nicht immer notwendigerweise jede Änderung der EU-Verträge dem Volk vorgelegt. Maastricht 1992, Amsterdam 1998, Nizza 2001, nochmals Nizza 2002, Lissabon 2008, nochmals Lissabon 2009 und dann eben den Fiskalpakt 2012. Irland hat mir beigebracht, dass die Zugehörigkeit zur EU metaphysische Vorteile haben kann, auch wenn es nicht um Krieg und Frieden geht. Aber ich kann meine Schweizer Herkunft nicht gänzlich verleugnen. Die Reaktion Brüssels auf die irische Ablehnung der Verträge von Nizza und Lissabon war meines Erachtens skandalös. Die EU hat nicht gelernt, mit einem Nein umzugehen. Das unterstreicht das demokratische Defizit und ist nicht im Interesse jener, die der Integration grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Aber die Zeit schreitet voran. Brexit hat das Kaleidoskop erneut durchgeschüttelt. Nordirland spielte keine Rolle im britischen Abstimmungskampf vor dem 23. Juni 2016. Die indirekten Konsequenzen des Brexit auf die nächste Nachbarin, Irland, schon gar nicht. Nun stehen wir vor der eigenartigen, historisch köstlichen, ökonomisch bedrohlichen Situation, dass die Beschaffenheit der von den Briten 1921 konstruierten Grenze auf der Insel Irland den kritischen Drehpunkt der Brexit-Verhandlungen darstellt. Die irische Regierung hat ihre Hausaufgaben gemacht. Der Taoiseach, der Premierminister Leo Varadkar und sein Außenminister Simon Coveney jetten durch EU-Hauptstädte, um Verbündete zu finden. Erfolgreich. Bisher sind die EU-27 geschlossen auf Seiten Dublins. Das Argument ist simpel. Das nordirische Friedensabkommen von 1998, das Karfreitagsabkommen, darf nicht gefährdet werden. Also muss die Grenze unsichtbar bleiben. Das kann sie nur, wenn mindestens Nordirland in der Zollunion bleibt und weite Teile des Binnenmarktes beibehält. Wir können vielleicht später auf die Einzelheiten in der Diskussion eingehen. Hier nur so viel. Irland befindet sich in der eigenartigen Situation, dass es gleichzeitig die mutmaßlichen Interessen des britischen Nordirland und seine eigenen vertreten muss. Dabei besteht die Befürchtung, dass die bisher solide und bedingungslose Rückendeckung durch die restliche EU brüchig werden könnte, wenn es dereinst um handfeste wirtschaftliche Interessen geht. Das alles liegt in der Zukunft. Aber es bleibt unbestritten, kein anderes EU-Land wird stärker von einem sogenannten harten Brexit betroffen als Irland. Ich habe diese Bemerkungen mit dem Titel versehen, die Entdeckung der Geschwindigkeit. Und das ist natürlich erklärungsbedürftig, abgesehen von der Anlehnung an Stan Nadoldis Roman Die Entdeckung der Langsamkeit. Was ich damit meine, ist, dass wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse in Irland schneller ablaufen als anderswo. Bei der Wirtschaft liegt es wohl daran, dass Irland eine der offensten Volkswirtschaften der Welt ist. Ich habe erwähnt, dass die Exporte höher sind als die gesamte Wirtschaftsleistung. Der Außenbeitrag, also die Differenz zwischen Exporten und Importen, ist der dritthöchste der gesamten EU, und zwar in absoluten Zahlen, nicht gemessen an der Größe des Landes. Deshalb verlief der Absturz in die Krise so atemberaubend rasch. Deshalb ist die Erholung nun so gründlich. Aber dieselbe Beobachtung gilt für gewisse soziale Umwälzungen. 1990 war die Beteiligung der irischen Frauen am Arbeitsmarkt noch auf griechischem und portugiesischem Niveau. Innerhalb von weniger als 10 Jahren rückte Irland ins europäische Mittelfeld. Nicht Spitzenplatz oder so, aber Mittelfeld. Andernorts dauern derartige Prozesse Generationen. Die Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe, die ich schon erwähnt habe, ist ein anderes Beispiel. Natürlich hat Irland in derartigen Fragen, namentlich wenn es um die Ethik geht, einen dramatischen Aufholbedarf. Aber wenn der Knoten dann mal zerschnitten ist, dann geht es oft verblüffend rasch. Hier möchte ich mit den vorbereiteten Bemerkungen innehalten. Irland war gut zu mir. Als Mensch hat mir meine neue Heimat beigebracht, besser zuzuhören. Iren sind neugierig auf andere Menschen. Das hatte ich so nicht gelernt, kann es aber empfehlen. Als Mensch hat mir Irland eine neue Partnerin geschenkt, die sie morgen kennenlernen werden. Beruflich hat mir diese Geschichte, diese Insel, eine erstaunliche Fülle von wichtigen Geschichten auf dem Silbertablett serviert. Einst ging es um Kirche und Gesellschaft im Süden, sowie um einen überaus komplexen Bürgerkrieg im Norden. Dann kam ein Wirtschaftswunder im Süden und ein historisch bedeutsamer Friedensprozess im Norden. Die Wirtschaftskrise erlaubte Einblicke in morsche Strukturen. Und schließlich, unmittelbar vor meiner Pensionierung, kommt Brexit. Ich weiß nicht, wer das Drehbuch schrieb, aber er oder sie sind mir wohlgesonnen.